Vis-à-vis.
Frau Salvanathan, mit dem Satelliten Tacheles war Ihr Team Teil der Mondmission der NASA Artemis II. Wie fühlt man sich nach so einem Erfolg?
Ja, großartig natürlich. Ich war ja live dabei beim Raketenstart in Kennedy Space. Und es war super aufregend. Und wenn man jetzt so 1,5 Jahre darauf hinausgearbeitet hat, also kam noch die halbes Jahr Wartezeit, bis endlich die Rakete gestartet ist. Wir waren super aufgeregt gewesen.
Wie haben Sie überhaupt davon erfahren, dass Ihr Satellit Teil der Artemis-Mission wird?
Also generell, wie NASA entschieden hat, war einfach, die haben ihre krasse, taffe Timeline, also sehr kurz Zeit bis zur Bau und Abgabe des Satellitens und die extrem hohen Anforderungen einfach gestellt und haben geguckt, wer antwortet drauf und wer schafft das alles. Was wir nicht wussten, ist, was das alles für Anforderungen waren. Also wir hatten erstmal nur die Anfangsanforderungen und mit der Zeit hatte man Woche für Woche ein Meeting mit einem Team von NASA von über 30 Leuten. Und da wurde einem dann so richtig bewusst, was sie erwarten. Und dann dieses dahinter noch, dass es eine bemannte Mission war, dass da 4 Astronauten mit an Bord sind. Und deswegen mussten sie die Anforderungen noch höher einstufen, auch selbst für unsere kleinen Satelliten. Und da war dann auf einmal, okay, schaffen wir überhaupt das Ganze, überhaupt den Papierkram zu bewältigen, was die von uns haben wollen oder so. Ich glaube, das Bauen dieses Satelliten, das war alles für uns gar nicht so schlimm, sondern überhaupt den Weg dorthin bewältigen und verstehen von dem ganzen, der ganzen Anforderung.
Also nicht die technischen Anforderungen, nicht die technischen Schwierigkeiten, sondern die Bürokratie der NASA hat euch Schwierigkeiten gemacht?
Es sind die Anforderungen, ja, aber die waren halt sehr bürokratisch. Also man musste halt alles nachweisen, man musste für alles Analysen durchführen, man musste für alles Dokumente zusammenschreiben, begründen, warum man diesen Weg gewählt hat. Und es war halt so viel Papierkram, den man abliefern musste. Jeden Nachweis, jedes Protokoll, teilweise für jedes Schlauch, für jedes Material, Prüftest oder mit Herstellern kontaktieren und nachweisen, dass es doch diesen Anforderungen entspricht. Das war halt diese große Challenge dahinter.
Was haben Sie aus diesem Prozess gelernt, persönlich und als Unternehmen?
Sehr viel. Also erstmal, ich bin so stolz auf mein Team. Also wirklich stolz, mit so einem kleinen Team das Ganze am Ende erfolgreich gestemmt zu haben. Und wir sind dadurch ohne einen einzigen Waiver, also dass wir NASA bitten mussten, mach doch mal hier bitte eine Ausnahme. Sondern wir haben es geschafft, komplett. Und jetzt sagen zu können, wir schaffen, ein Raumfahrtsystem zu bauen, das die allerhöchsten Anforderungen erfüllen kann, also die bemannte Mission von NASA, da sind wir natürlich unglaublich stolz drauf und sehr dankbar, überhaupt diese Erfahrung machen zu dürfen. Also am Ende ist man sozusagen schlauer und so fühlt sich das jetzt auch gerade an.
Was suchen Neurospace und was suchen Sie persönlich denn im Weltraum?
Also Nummer eins, ich glaube, da spreche ich für viele hier vom Unternehmen, sind alle große Science-Fiction-Fans und die wollten endlich mal Science-Fiction mitgestalten und live und anfassbar machen und ein Teil davon zu sein. Jetzt endlich mal wird über die Besiedlung vom Mond geredet. Das ist nicht mal der Mars und es mag wahrscheinlich noch nichts Großes sein, aber trotz allem, es fühlt sich an wie neue Welten endlich mal und anfangen darüber nachzudenken, dort auch mal zu leben. Und ich denke, für mich aus der Perspektive, was ich so gerne mal sage, Leben zu schaffen, wo bisher noch kein Leben war und vor allem ein Teil davon zu sein, das Ganze irgendwie hochzuziehen, die Ersten zu sein.
Wenn man in einigen Jahren oder Jahrzehnten so zurückblicken sollte in diese Ära der Monderkundung, für was soll denn Neurospace stehen? Für was soll es bekannt sein?
Wir würden gerne dabei sein, wenn der erste Astronaut den Mond wieder betritt. Und am liebsten, dass der auch noch einen unserer Rover mitnimmt.
Viele sind auch über den Namen ihres Satelliten gestolpert, Tacheles. Steckt dahinter auch die Haltung ihres Unternehmens?
Ja, tatsächlich ja. Wir sind nur von allem, was wir machen, auf Tacheles aus und sozusagen, dass wir sagen, wir wollen nicht unnötig viel machen. Es soll kein Schnickschnack sein oder irgendwie es alles ungewollt schöner machen, sondern es muss funktional sein, es muss effizient sein, es muss günstig sein. Es muss das machen auf dem Punkt, was es tun soll. Und das ist uns super wichtig. Ansonsten hätten wir sowas wie das Tacheles-Projekt gar nicht bewältigen können.
Sie sind nicht nur Ingenieurin, Sie sind auch Gründerin. Dazu gehört Sichtbarkeit, Selbstvermarktung, Investoren überzeugen. Ist das ein Spagat und wie schaffen Sie das?
Oh, ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung gewesen, erstmal mich selber zu präsentieren und zu lernen, auch also so viel Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass man dann dastehen kann und klar und stolz, und weil das können ja Männer so einfach und dann alles überziehen und irgendwas, da bin ich noch nicht, ich bin immer noch direkt gerade. Und sage ganz ehrlich, was wir können und was wir nicht können, aber diesmal mit viel mehr Selbstbewusstsein. Das musste ich aber lernen.
Auf wie vielen Bühnen standen Sie bisher als einzige Frau? Und wie erleben Sie diese Branche, die ja sehr dominiert ist von Männern?
Schon einige, ja, doch recht viele. Ich weise dann auch immer im Nachhinein darauf hin, oh, ich bin ja scheinbar die einzige Frau hier oder so, dass die dann sagen, ja, stimmt, wir achten darauf, das nächste Mal mehr Frauen dazu holen. Und wir hier im Unternehmen sind ja schon bei fast 50% Frauenanteil, also auch so wirklich Ingenieurinnen, auch Leute aus der Wirtschaft. Und das ist uns auch super wichtig. Also das Feedback von den Männern ist dann wiederum, stimmt, es ist ein komplett anderes Umfeld, wenn man auf einmal viele Frauen da hat. Und man behandelt sich selber gegenseitig anders. Der Ton ist gar nicht so rau mehr und alles nicht mehr so straightforward, sondern ja, man fühlt sich auch ein bisschen familiärer und man achtet anders aufeinander.
Hat das Ihrem Team geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir sind sehr gewachsen. Wir haben ein super angenehmes Umfeld, wobei ich jetzt die strenge Mutti geworden bin quasi, die dann immer wieder und wirklich den strengen Tonfall auch immer wieder hier reinbringt, was auch okay ist. Und das bringe ich auch gerade Frauen bei, dass es okay ist, dass die Leute einen im Moment dann nicht mehr mögen. Ja? Aber das gehört dazu, wenn man ein Projekt leitet oder ein Team leitet, dass man auch mal das Sagen haben muss und dann streng sein muss und akzeptieren muss, dass manche einen nicht mögen oder dass diese Situation gerade doof finden oder so weiter. Aber so funktioniert es ja auch in der Männerliga. Das ist ja auch immer einer, der durchsetzt und so weiter. Und das ist halt wichtig. Und Frauen sehen sich selber ungern in diese Position. Sie wollen lieber geliebt werden von allen und gemocht werden. Aber dann kriegen sie immer sofort diese Handlangerarbeit und stellen sich auch gerne dazu zur Verfügung. Und das will ich eben nicht. Ich will auch in den Meetings, gerade wenn Männer kommen, dass ich hier sitze mit meinen Frauen und dass die sich an dieses Bild gewöhnen, harte technische Facts mit Frauen auszutauschen. Und auch wir können hart verhandeln.
Da wir gerade von Gegenwind sprechen, ich habe etwas über Sie gelesen, das mich doch ein bisschen überrascht hat und was ich auch so als Motivation verstehe. Sie sagten in einem Interview, glaube ich, dass Sie schon als Kind gehört haben, du schaffst das nicht. Mhm. Wo wurden Sie damit konfrontiert, unter welchen Bedingungen und was hat das mit Ihnen gemacht?
Eigentlich habe ich das schon ständig gehört. Ich meine, ich bin ja nach Deutschland gekommen, da war ich 5 Jahre alt. Und das war 1985, das war also einer der ersten Ausländer quasi, dann mit anderer Hautfarbe. Und im Grunde war das Gesamtbild eh so, dass nicht viele Erwartungen waren. Damals fehlte noch dieses Verständnis, dass man ja noch diese neue Sprache lernen muss. Und nur weil man sich nicht artikulieren kann, das nicht bedeutet, dass man nichts versteht oder dass man keine Mathematik kann oder sowas oder nicht schreiben kann oder so, sondern dass man gerade dabei ist, gerade eine komplett neue Sprache zu lernen, obwohl man schon 2 weitere gelernt hat in seinem Leben mit 6 Jahren oder so. Und das wird sofort so interpretiert. Und so habe ich mich erstmal in diese Rolle so ein bisschen fallen lassen, dass die Erwartungshaltung von den anderen eh nie besonders groß waren. Also bin ich sozusagen immer mitgeschwommen. Ich war total die Träumerin und habe innerlich in meinem Traum meine Ziele sehr hoch gesetzt und habe nun mal vom Weltraum geträumt und wollte gern ein Raumschiff bauen. Und jedes Mal, selbst wenn ich mein Abi machen wollte, hieß es, denkst du wirklich, das ist was für dich? Dann bin ich noch sitzen geblieben und dann willst du es wirklich noch weitermachen. Und beim Studium Elektrotechnik, und sind sowieso so wenige Frauen, denkst du wirklich, du kannst dich dann ausgerechnet durchsetzen, du als Mädchen quasi. Und nach dem Abschluss, ich wollte so gerne Raumfahrt. Und dann, wo willst du sowas in Berlin finden? Und auf einmal ging das gerade los mit der Startup-Gründung für New Space. New Space fing gerade an. Und ich fand meinen Platz in der Raumfahrt. Und das war alles so absurd. Ja? Und NASA, das ging genauso. Es gibt allein in Berlin 80 Luft- und Raumfahrtunternehmen. Warum solltest du ausgerechnet NASA bekommen dann? Und
Studien auch des Startup-Verbandes zum Beispiel zeigen, dass Menschen mit eigener Migrationserfahrung oder Migrationshintergrund risikobereiter sind beim Gründen, mutiger Entscheidungen treffen. Glauben Sie, dass das auch Ihre Entwicklung geprägt hat?
Ja, es war ja sehr prägend bei mir, weil auch wenn ich mich selber gar nicht so sah, wird man ja trotzdem in diese Rolle reingeschoben. Bei mir ist natürlich offensichtlich durch andere Hautfarbe und so weiter, ist dann immer von Anfang an klar. Und obwohl ich mich nie als anders definiert habe aus persönlicher Sicht, wurde es mir aber ständig vorgehalten. Also durchaus war es dann so, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ich habe eh nichts zu verlieren. Also was ist, wenn ich scheitere, würden eh alle sagen, ja, war ja nicht anders zu erwarten. Und wenn ich es schaffe, dann sind sie halt überrascht, aber warten dann irgendwann später aufs Scheitern oder so. Keine Ahnung, deswegen ist es so, wenn die Erwartungshaltungen eh nicht hoch sind, dann man eh, ist egal, ob man scheitert oder gewinnt. Also es ist egal, was andere Leute sagen. Nummer eins, sie leben mein Leben nicht, sie kennen das alles nicht, was ich alles durchgemacht habe. Also warum soll ich mir von wildfremden Menschen irgendwas erzählen lassen? Also das will ich auch allen anderen klar machen. Das ist euer Leben und nicht deren.
Irene Salvanathan, CEO und Gründerin des Berliner Raumfahrtunternehmens Neurospace. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.